Liebe Geschwister, liebe Gemeinde, ich freue mich, euch wiederzusehen. Die Schrift sagt so schön, die Freude am Herrn ist unsere Kraft. Und heute soll auch meine Freude sein am Herrn und an euch, meine Geschwister in Jesus Christus. Die Schriftlesung ist heute eigentlich ein ganz bekannter Text. Lukas Kapitel 11, Abvers 1. Und es begab sich, dass er, Jesus Christus, an einem Ort war und betete. Als er aufgehört hatte, sprach einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Er aber sprach zu ihnen: Wenn ihr betet, so sprecht: Vater, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme. Gib uns täglich unser tägliches Brot Tag für Tag und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir vergeben jedem, der an uns schuldig wird, und führe uns nicht in Versuchung. Wäre spannend zu wissen, welcher Jünger das war, der zu Jesus kam mit diesem Anliegen. Ihr Lieben, es gibt viele wunderbare Psalme, wunderschöne Gebete im Alten Testament. Vor kurzem habe ich gelesen, was ich euch nicht vorenthalten möchte, beispielsweise aus Psalm 103, Vers 8. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nie mehr da. Und ihre Städte kennen sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über den, die ihn fürchten. Oder Psalm 130, wenn man von Schuld und Sünde geplagt ist. Aus der Tiefe rufe ich her zu dir. Herr, höre meine Stimme, lass deine Ohren merken auf die Stimme meines Flehens. Wenn du, Herr, Sünden anrechnen willst, Herr, wer wird bestehen? Denn bei dir ist die Vergebung, dass man dich fürchte. Ich harre des Herrn, meine Seele harret und ich hoffe auf sein Wort. Meine Seele wartet auf den Herrn mehr als die Wächter auf den Morgen, mehr als die Wächter auf den Morgen. Hoffe Israel auf den Herrn, denn bei dem Herrn ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er wird Israel erlösen aus allen seinen Sünden. Können wir uns eine Bibel vorstellen ohne die Psalmen? Ich kann mir das nicht. Wir sehen, in den Psalmen haben wir einen ganzen Schatz an wunderbaren Gebeten. Also, warum? Warum kamen die Jünger zu Jesus und baten ihm um ein neues Gebet? Und es geschah, als er an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Warum taten sie das? Erstens, es war damals üblich, dass ein Rabbi, ein Meister, seinen Jüngern Gebete beibrachte. Johannes der Täufer tat es ja auch, wie wir es gelesen haben. Und schade, dass uns kein einziger seiner Gebete überliefert worden ist. In manchen apokryphischen Schriften werden meines Wissens Gebete des Täufers erwähnt, aber deren Glaubwürdigkeit und Autorität sei dahingestellt. Ich denke aber, bei Jesus Und bei seinen Jüngern kommt etwas Neues hinzu. Ich denke, sie sahen, dass Jesus weit größer, höher ist als selbst König David und seine Psalmen. Sie sahen seine Vollmacht, seine unglaublichen Wunder, alles, die alles wirklich in den Schatten stellte, was im Alten Testament für Wunder vollbracht wurde. Und sie sahen ihn immer noch im Gebet, wie wir gelesen haben. Und sie suchten entsprechend ein noch höheres Gebet, das selbst das Alte Testament und die Psalmen überschatten könnte. Ein Gebet, das auch sie noch näher zu Gott bringen würde. Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes, seine Jünger, lehrte. Interessante Weise, dass sie das Einzige, worum sie Jesus baten, sie zu lehren, was uns den Evangelien überliefert ist. Sie baten ihn nicht, dass er sie lehrte, Wunder zu tun, Dämonen auszutreiben, Blinde sehen zu machen, Menschenherzen zu verändern, zu Gott zu führen. Sie baten ihn lediglich um Gebete. Denn sie wussten, was wir leicht vergessen, liebe Geschwister. Gebet ist der Schlüssel, der einzige Schlüssel für alles andere im Reich Gottes. Für alles andere im Reich Gottes. Wenn wir diesen Schlüssel nicht haben, bleibt uns die Tür verschlossen für alle geistlichen Schätze, die der Herr uns geben möchte, die der Herr durch uns, durch dich und mich wirken möchte. Gebet ist der Schlüssel und sie baten mein höheres Gebet. Und sie bekamen eins. Und was für eins? Heute wohl das bekannteste Gebet weltweit, würde ich sagen. Ich lese es diesmal nach der Version im Matthäus-Evangelium. Dass Matthäus und Lukas etwas differieren, zeigt uns, dass Vater Unser ist keine Gebetsschablone, sondern Gebetsbaukasten für unsere Herzen. Matthäus 6, Vers 9. Darum solltet ihr so beten, unser Vater im Himmel. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was ist so besonders an diesem neuen Gebet des Herrn? Diese Frage habe ich etwas ungenau formuliert. Das Gebet des Herrn ist nicht dahingehend, dass der Herr selbst so beten würde, sondern weil er es seinen Jüngern gegeben hat. Im angelsächsischen Sprachraum nennt man das the Lord's Prayer, das Gebet des Herrn, und ich finde das eine unglückliche Formulierung. Warum würde der Herr Jesus nie das Vaterunser beten? Erstens, er würde nie unser Vater beten, hat er nie getan, sondern stets mein Vater. Die Unterscheidung sehen wir zum Beispiel in Johannes 20, 17. Da lesen wir, spricht Jesus zu ihr, rühre mich nicht an, ist nach der Auferstehung gleich, denn ich bin noch nicht aufgefahren zum Vater. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Ich sage hier nicht zu unserem Vater. Damit zeigt der Herr Jesus, dass er der Gottessohn ist im engeren Sinne. Gottes Sohn, Gott, der Sohn. Gleiche göttliche Natur wie der Vater, allmächtig, anbetungswürdig wie der Vater. Und die Juden verstanden das sehr wohl. Johannes 5, 18, da lesen wir, darum trachteten die Juden noch mehr danach, ihn zu töten, Jesus. Weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Das heißt, der Herr Jesus würde nie beten, unser Vater. Oh, danke schön. Der Herr Jesus würde auch nie beten, das ist noch wichtiger, und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Warum nicht? Weil er keine Schuld, keine Sünde kannte. Johannes 8, Vers 46 sagt das ganz deutlich. Da meldet sich der Jesus zu Wort und sagt, oder kann mir einer von euch auch nur eine einzige Sünde nachweisen? Kann sich irgendeiner von uns hinstellen und das Gleiche sagen? Nie im Leben. Selbst, wenn mir der Exkurs erlaubt ist, selbst Mohammed betet im Koran um Vergebung seiner Schuld. Aber Jesus Christus nie. Nicht in der Bibel, interessanterweise auch nicht im Koran. An keiner Stelle. Jesus Christus ist völlig ohne Sünde, deswegen würde er auch nie beten, Vater unser. Das ist mein und dein Gebet. Also stelle ich die Frage nochmal, was ist so besonders an diesem neuen Gebet vom Herrn Jesus, von dem Herrn? Die Antwort ist offensichtlich. Das völlig andere, das Revolutionäre an diesem neuen Gebet, höher als die Psalmen, höher als das ganze Alte Testament, ist Vater im Himmel. Zwar, kann mich erinnern, Klammer auf, als ich Deutsch gelernt habe vor 40 Jahren, diese grammatikalische Konstruktion hat mich immer fasziniert. Zwar, aber, ja, habe ich mit besonderer Freude da immer wieder verwendet, werde ich auch heute tun. Zwar wird Gott im Alten Testament gelegentlich auch beschrieben wie ein Vater, wie im Psalm 103 gelesen haben vorhin, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Oder andere Stellen, Jesaja 63, 16, du bist doch unser Vater, denn Abraham weiß nichts von uns und Israel kennt uns nicht. Du, Herr, bist unser Vater, unser Erlöser. Das ist von Alter dein Name. Oder Jesaja 64, 7, aber nun, Herr, du bist doch unser Vater, wir sind Ton, du bist unser Töpfer, wir sind alle deine Hände Werk. Wir merken, der Begriff Vater ist hier nur ein bisschen mehr als ein poetischer Ausdruck. Für Erlöser, für Schöpfer, für Töpfer, wo wir der Ton sind. Aber, wenn der Herr Jesus Christus sagt, wir sollen beten, Vater im Himmel, meinte das aber sehr direkt. Kein poetischer Ausdruck. Gott ist unser himmlischer Vater, wenn wir in Christus sind. Der Apostel Johannes schreibt dazu, und das ist mein Verdacht, dass er der Jünger war, der zu Jesus kam und sagte, Herr, lehre uns beten. Der schreibt dazu in 1. Johannes 3, Vers 1, ein wunderschöner Vers. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es, schreibt er. Also keine Missverständnisse, keine Sprachbilder, keine Poesie, keine Symbolik, sondern im buchstäblichen Sinne. Und wir sind es. Der Apostel Paulus konkretisiert das weiter. Römer 8, Vers 15, nach der Luther-Übersetzung, wieder ein wunderschöner Vers. Denn ich habe nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Das gleiche Thema finden wir in Galater 4, 5, auch von Paulus. Da lesen wir, auf dass er, Jesus, die, die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Also nochmal, diese Kindschaft ist kein poetischer Ausdruck, wie eine Sehnsucht nach mehr Nähe zu Gott, sondern eine klare, konkrete Tatsache. Gott ist mir, Gott ist dir so nahe, wie nur ein Vater zu seinem Kind sein kann. Wow. Die Elberfelder übersetzt an beiden Stellen in Römer 8 und Galater 4 anstelle von Kindschaft interessanterweise Sohnschaft, was dem Urtext etwas näher kommt, denke ich. Noch näher kommen die, meiner Meinung nach, all die englischen, spanischen, französischen, rumänischen Bibelübersetzungen, denn sie übersetzen alle da, wo Kindschaft oder Sohnschaft steht, Adoption. Was diesen direkten Sinn von Kindschaft noch fester, noch konkreter macht, wie wir sehen werden gleich. Zum Beispiel auf Englisch, Römer 8, 15, für die das können. For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the spirit of adoption as sons, by whom we cry, Abba, Father. Oder auf Spanisch. Y vosotros no recibisteis un espíritu que da de nuevo os esclavice al miedo, sino el espíritu que os adopta. Como hijos, y os permite clamar, Abba, Padre. Adoption finde ich dem Urtext näher. Die Elberfelder Studienbibel erklärt das griechische Wort folgendermaßen, habe ich einfach abgeschrieben. Hiothesia gleich Adoption, Annahme als Sohn, Sohnschaft. Von Hios, Sohn, und Titemi, setzen, das heißt als Sohn setzen. Warum die deutschen Bibelübersetzer sich gescheut haben, es so zu übersetzen, weiß ich nicht. Aber Adoption, das heißt diese Kindschaft, dass du in Christus Jesus ein Kind Gottes bist, ist kein Gefühl, das heute da ist und morgen wieder weg, sondern hat sogar einen legalen, juristischen Aspekt vor Gott, wie eine notariell bekundete Adoption. Das heißt, der Begriff Adoption, Kindschaft, Sohnschaft, hat eine Rechtssicherheit vor Gott. Das kann dir niemand mehr wegnehmen. Johannes 1, Vers 12. Denn so viele ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also will ich sagen, wenn wir Jesus Christus annehmen, entsteht, was die Schrift sagt, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung aus Gott geboren. Und diese neue Kreatur, diese neue Schöpfung und nur diese wird von Gott als Kind adoptiert. Ich bin auch ein Adoptivkind übrigens. Daher komme ich zu diesem urdeutschen bayerischen Nachnamen, Stöckel. Ist nicht mein Geburtsname. Und ich kann mich erinnern, als wäre es heute. Wir gingen damals zum Notar. Ich war 16. Mein Adoptivvater unterschrieb die Adoptionsurkunde. Und er kam strahlend heraus, hat mich angestrahlt und gesagt, jetzt kannst du mich Vater nennen. Ich denke, so freut sich Gott, wenn jemand zu Jesus Christus findet, eine neue Kreatur wird, eine neue Schöpfung aus Gott geboren und von ihm adoptiert. Der Vater im Himmel schaut vom Himmel auf denjenigen, der Jesus angenommen hat und lächelt ihm entgegen, jetzt kannst du mich Vater nennen. Und das tun wir auch. Jesus aber sprach zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht Vater im Himmel. Sondern habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Das ist eigentlich meine Hauptbotschaft heute. Diese ganz wunderbare Aussage der Heiligen Schrift, mir fehlen weite Superlative hier, ist so wunderbar, so einzigartig, so unvorstellbar. So ein Vorrecht. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wenn du in Christus bist, so bist du ganz legal Gottes Kind, ganz nahe an seinem Herzen. Wie herrlich ist das? Diese wunderbare Aussage der Heiligen Schrift, wie gesagt, mir fehlen die weiteren Superlative. Sie erfährt heutzutage leider, leider eine totale Verwässerung, eine totale Bagatellisierung durch die völlig falsche Vorstellung, dass wir, alle Menschen dieser Welt, irgendwie Gottes Kinder wären. Er, der Schöpfer, wir, die Menschen, seine Kinder. Klingt so natürlich und doch so falsch. So weit weg von der Wahrheit. Römer 5, Vers 10 zeigt die wirkliche Tatsache. Römer 5, Vers 10: Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind? Was waren wir von der Bekehrung? Was ist denn natürlicher Mensch, der Jesus nicht kennt? Gottes Kind? Nein, Gottes Feind. Das sagt uns das Wort Gottes. Als wir noch Feinde waren vor unserer Bekehrung zu Jesus. Der Mensch ohne Jesus ist kein Kind Gottes, sondern ein Feind Gottes. Und dass du in Christus Jesus ein Kind Gottes bist, ist nichts Selbstverständliches, nichts Alltägliches, weil er der Schöpfer alles Lebens ist. Nein, das ist meine Hauptbotschaft heute. Das ist etwas unvorstellbar Schönes, ein großes Vorrecht und vielleicht das größte Geheimnis, vielleicht das größte Wunder auf dieser Welt. Und du bist ein Teil davon, wenn du Christus angenommen hast. Wenn er dein guter Hirte und dein Erlöser bist, du bist ein Teil dieses großen Wunder. Als Kind Gottes bist du ein Wunder. Wie viele ihn aber aufnahmen, Johannes 1,12 nochmal, denn gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus menschlichem Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Messen heißt vergleichen, sagt uns die Physik. Und genau das wollen wir ein bisschen tun an dieser Stelle. Womit können wir diese Kindschaft messen? Fangen wir früher an mit dem Alten Testament. Was sind die Israeliten in Bezug auf Gott? Sind sie Kinder Gottes? Nur poetisch betrachtet vielleicht, aber vom Status her sind sie es nicht. Gott gibt ihnen ein anderes Zeugnis im Alten Testament. 3. Mose 25, Vers 55, sagt Gott der Herr, denn mir gehören die Israeliten als Knechte. Meine Knechte sind sie, die ich aus Ägyptenland geführt habe. Ich bin der Herr, euer Gott. Nein, die Israeliten sind nicht Kinder Gottes, sondern Knechte des Allmächtigen. Israel wird zwar als Sohn bezeichnet im Alten Testament. Die ganze Nation, aber der einzelne Israelit ist ein Knecht des Allmächtigen. Was an sich eine tolle Sache ist, ein großes Vorrecht auch. Das wollen wir es nicht kleiner machen, als es ist, aber es wird völlig überstrahlt durch das, was wir in Christus sind. Im Neuen Testament, wie wir das gesehen haben. Johannes 3,1 nochmal, 1. Johannes 3,1, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Und wir sind es. Wir sollen zwar, laut dem Neuen Testament, demütig und gehorsam sein wie die Knechte. Der Apostel Paulus beschreibt seine innere Haltung als Knecht Jesu Christi. Aber von der neuen Natur und Status her sind wir Kinder aus Gott geboren. Das sollten wir nie vergessen. Schauen wir mal in eine andere Richtung. Zu einer Religion, die zeitlich gesehen nach Christus kam. Schauen wir uns auch den Islam an. Sind die Moslems nach dem Koran Allahs Kinder? Was wäre ich, wenn ich zum Islam konvertieren würde, wie mich kürzlich ein Moslem auf der Straße da aufgefordert hat. Ein Kind Allahs? Überhaupt nicht. Im Koran wird dieser Gedanke völlig zurückgewiesen, abgelehnt. Ausnahmsweise zitiere ich meine Sure, Sure 5,18, aus dem Koran. Die Juden und die Christen sagen, wir sind Allahs Söhne und seine Auserwählten. Sprich, weshalb bestraft er euch denn für eure Sünden? Nein, ihr seid, Klammer auf, keine Kinder, keine Söhne. Nein, ihr seid lediglich von ihm erschaffene Menschen. Er vergibt, wenn er will, und er bestraft, wenn er will. Und Allah allein gehört die Herrschaft. Also, der Moslem versteht sich als ein Diener Allahs. Das respektiere ich irgendwo bei allen Unterschieden. Aber er ist kein Kind Gottes. Und dagegen würde sich ein Moslem auch wehren. Das Vaterunser wird im Islam als Gotteslästerung betrachtet, soweit ich weiß. Die Bibel, das Wort Gottes und der Koran widersprechen sich hier fundamental. Man kann nicht beiden folgen. Nur eins davon ist dein Buch. Und wenn du ein Kind Gottes bist, dann weißt du welches. Wenn ich ein Gespräch mit einem Moslem habe und er mich bewegen möchte, zum Islam zu konvertieren, dann zitiere ich höflich und freundlich, das ist immer meine Standardantwort, seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Und dann frage ich ihn, soll ich jemals das aufgeben und wieder ein Knecht werden? Das Gespräch ist dann schnell zu Ende. Wie sollte ich das jemals tun, die Kindschaft niederlegen, aufgeben, um wieder ein Diener, ein Knecht zu werden? Ich habe in einer Kirche mal vor einiger Zeit ein Schild gesehen, ein wohl gut gemeintes Plakat, wahrscheinlich um Brücken zu schlagen. Darauf stand es, wir sind alle Moslems. Ich möchte widersprechen. Wir sind alle Gottes Kinder in Christus Jesus. Das ist ein riesiger Unterschied ist das. Ein gewaltiger Unterschied. Dieser Unterschied hat auch herrliche Folgen. Der Jesus deutet an diese Folgen, diese herrliche Tatsache, wenn er sagt, Johannes 8, 35, der Knecht aber bleibt nicht ewig im Haus, der Sohn bleibt ewig. Und Johannes 14, 2 sagt der Herr Jesus über die Kinder Gottes, in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Als Kinder Gottes haben wir das Vorrecht, uns auf das Zukünftige zu freuen im Hause unseres Vaters. Wird auch deine Wohnung sein? Wie wird es dann sein im Himmel? Ich war vor einigen Wochen eingeladen bei einer Jubiläumsveranstaltung von Campus für Christus. Das ist eine Studentenbewegung, was Studenten für Jesus erreichen möchte. Und das war für mich und für meine Frau hat das eine besondere Geschichte, diese Evangelisationsbewegung. Denn, wenn ich das kurz erzählen darf, ich habe mich als junger Mann, nach meinem Schulabschluss, habe ich mich für meinen Studienplatz beworben in Mainz. War am nächsten zu meinem Wohnort damals. Und da geschah das wunderbar. Die Post hat Absender und Empfänger verwechselt und hat diese Bewerbungsunterlagen an meine Eltern zurückgeschickt. Und jetzt geschah das Unerklärliche. Meine Mutter hat diese Bewerbungsunterlagen nicht nach Mainz geschickt, sondern nach Gießen. Sie konnte mir nie sagen, warum sie das getan hat. Ich habe immer wieder gefragt, Mutti, warum hast du das gemacht? Sohn, ich kann dir nicht sagen. Und wir kamen nach Gießen, genau in dem Jahr, wo Campus für Christus seine Arbeit aufnahm. Und wir kamen in wunderschöne Bibelkreise, die der Herr vorbereitet hat. Für mich als Unerfahrener, instabiler Christ, ich kam in beste Hände. Und deswegen war für mich eine besondere Freude, diese Jubiläumsveranstaltung zu erleben. Ihr müsst euch vorstellen, die Leute hatte ich seit über 40 Jahren nicht mehr gesehen. Seit über 40 Jahren. Das ging so, dass ich schaute, wer könnte da sein? Wisst ihr was? An den Stimme und an der Art, wie man sich bewegt, habe ich sie erkannt. Da bin ich zu einem gegangen, habe ich gesagt, und, erkennst du mich, Frank? Nein, wer bist du denn? Es ist so, dass trotzdem, dass wir es waren, dieselben Leute, nur der Zahn der Zeit hat an uns gearbeitet. Und ich denke, im Himmel wird es mit einem anderen Vorzeichen das Gleiche passieren. Nicht der Zahn der Zeit wird an uns arbeiten, sondern der Zahn der Herrlichkeit. Die Schrift sagt, wir werden verherrlicht werden, Leiber der Herrlichkeit, der Auferstehung haben. Und es kann sein, dass wir da sind und wir schauen uns um und die wundern uns und sagen, bist du das? Ja, an der Stimme kenne ich dich. Wow, du strahlst so. Aber es gibt ein schönes Lied, dass wir dann Staunen geben, dann Köpfe verdrehen, wenn wir im Hause des Vaters sind. Und ich denke, das wird auch so eine Begegnung sein, solche Begegnungen geben, wo wir staunen und uns begegnen als Kinder Gottes im Hause des Vaters. Es wird herrlich sein. Und diese Herrlichkeit ist nur den Kindern Gottes vorbehalten. Amen.